Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der renommierte US-amerikanische Wissenschaftsjournalist Donald McNeil hat 2019 auf einer Reise mit Highschool-Schülern nach Peru das N-Word ausgesprochen, mit dem schwarze Menschen beschimpft werden. Und nun hat die New York Times ihn entlassen. Wie so oft ist der Zusammenhang der Szene natürlich wichtig. McNeil wurde von einer Studentin gefragt, ob er es denn richtig fände, dass eine andere Studentin von der Schule verwiesen werden solle, weil sie in einem Wort dieses N-Wort ausgesprochen habe. McNeil nun seinerseits fragte zurück, in welcher Absicht dieses N-Wort von der Frau verwendet wurde, als Beschimpfung oder als Zitat. Dabei sprach er selbst allerdings das N-Wort aus. Und darüber war die Empörung letztlich so groß, der Sturm der Entrüstung so stark, dass der Reporter, der seit 1976 bei der New York Times gearbeitet hat, entlassen wurde. Der Fall war damit aber nicht erledigt. Es gab Journalisten, die ihn verteidigt und die New York Times angegriffen haben, in den USA und auch in Deutschland. Die FAZ zum Beispiel nahm McNeil in Schutz und sprach von Gesinnungsterror. Über die Hintergründe möchte ich nur mit unserem USA-Korrespondenten Peter Mücke sprechen. Herr Mücke, McNeil hat dieses N-Wort nicht in einem Artikel veröffentlicht, sondern er hat es ja bei einem halboffiziellen Anlass gewissermaßen im Zusammenhang benutzt, in dem genau über den Gebrauch dieses Wortes gesprochen wurde. Ist denn die Entlassung eines so angesehenen Wissenschaftsjournalisten aus Ihrer Sicht, und das ist ja eine Kollegensicht, ist diese Entlassung nachvollziehbar?
Aus Sicht eines deutschen Kollegen gar nicht nachvollziehbar, muss ich sagen. Damit käme man bei uns bei keinem Amtsgericht durch. Ich glaube, bei uns käme auch kein Verlag auf die Idee. Allerdings, nach jetzt gut anderthalb Jahren, in denen wir hier leben in New York und in denen ich ja als Korrespondent arbeite, gerade in New York überrascht mich das nicht. Nicht mehr, muss man sagen. Denn es passt ziemlich gut in das Bild, beziehungsweise in die Bilder. Da gibt es zum einen diesen Eifer, was eine korrekte Sprache angeht, der in Deutschland noch am Entstehen ist, dieser Eifer. Das ist hier schon weiter fortgeschritten. Das ist zum anderen eine Medienlandschaft, die tief gespalten ist und in der die New York Times eine ganz besondere Rolle spielt, als Vorbild, als Leuchtturm, als Instanz, zum großen Teil auch selbsternannte Instanz des Guten, des Anständigen, des liberalen Amerika. Mit linksliberal tue ich mich immer ein bisschen schwer bei der New York Times, denn auch für die New York Times ist ein Mann wie Bernie Sanders ein Sozialist, der unwählbar ist. Das hat die Zeitung in den Vorwahlen immer wieder auch so geschrieben. Da muss man gar nicht Fox News gucken. Also diese herausgehobene Rolle der New York Times ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Ich behaupte mal, wenn McNeil bei der Washington Post gearbeitet hätte oder beim Wall Street Journal, dann wäre der jetzt noch im Amt. Und wenn diese beiden Strömungen eben zusammenkommen, dann ist es in der Tat nachvollziehbar, dass sich die New York Times von diesem Kollegen trennt, der in der Corona-Zeit selbst zu einer Instanz geworden ist, muss man wissen. Die New York Times hat seine Berichterstattung sogar für den Pulitzer-Preis nominiert. Davon ist jetzt aber keine Rede mehr.
Also wenn mit einem Eifer, wie Sie sagen, Herr Mücke, diskutiert wird, dann könnte man ja vermuten, dass dabei die Differenzierung ein bisschen auf der Strecke bleibt.
Genau, das ist der Fall. Das hat wieder mit dieser gespaltenen Medienlandschaft hier zu tun. Für Fox News und andere konservative Medien ist das jetzt wieder mal der Beleg dafür, dass hier Gesinnungsterror ausgeübt wird, dass man seine Meinung nicht mehr sagen kann, dass die freie Sprache, Free Speech unterdrückt wird, was natürlich auch Quatsch ist. Und für die anderen, die liberalen, die linksliberalen Medien, ist das alles völlig richtig und überhaupt keiner Diskussion würdig. Also auch hier eine krasse Spaltung, wie im gesamten politischen System. Man steht auf der einen Seite des Grabens oder eben auf der anderen Seite des Grabens. Und dieser Diskurs, von dem wir in Deutschland sicherlich zu Recht beklagen, dass es ihn zu wenig gibt, den gibt es hier gar nicht nach meiner Beobachtung. Und zwar ganz besonders bei solch heiklen Themen wie solchen Themen. Da findet man auch immer wieder Belege für, auffallend finde ich, mit einer deutschen Brille, dass es schon manchmal etwas Religiöses hat, wie hier über Sprache gestritten wird. Und um die richtigen Gesetze beispielsweise müssen wir hier im Staate New York, wie jeder Angestellte, einmal im Jahr eine Antidiskriminierungstraining machen. Da lernen wir dann, dass es über 40 Straftatbestände gibt, mit denen ein Kollege diskriminiert werden kann. Dazu gehört unter anderem die Frisur. Das ist alles festgeschrieben, sanktioniert. Eine ganze Industrie verdient Geld damit. Auf der anderen Seite ist es völlig akzeptiert, dass hier eine Armee von Illegalen ausgebeutet wird, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ob das Restaurantmitarbeiter in den Küchen sind oder die Menschen, die hier die Lieferdienste machen, da stellt niemand die Frage, dass es selbstverständlich Schwarze und Latinos sind, die diese Jobs machen, und wehe, sie versuchen, eine Gewerkschaft Gewerkschaft zu gründen. Also mit diesem hohen moralischen Ross, auf dem hier viele sitzen und eben nur sitzen können, weil andere die Drecksarbeit für sie machen, tue ich mich persönlich schwer, muss ich sagen.
Das klingt ja alles ziemlich widersprüchlich. Nochmal zurück zu diesem Fall McNeil. War denn die Verwendung des N-Wortes der einzige Anlass für seine Entlassung oder gab es da noch andere Beschwerden?
Es war der Anlass, ganz sicher, das N-Wort, das, und das sagt ja auch schon einiges, auf einer Leserreise für Jugendliche nach Peru gefallen ist, die pro Nase $5,490 zuzüglich Flug gekostet hat. Das waren also sicher nicht die Kinder von normalen Arbeitern und Angestellten, die da mitgefahren sind. McNeil war aber sicherlich jemand, der in der New York Times Feinde hatte, aus verschiedenen Gründen. Er ist Gewerkschafter, hat vor 10 Jahren, als die Zeitung vor der Pleite stand, für mehr Geld gekämpft. Er wird geschildert als durchaus, ja, schwierige Persönlichkeit, jemand, der sehr von sich überzeugt war oder ist. Es gab auch Kritik an einem Buch von ihm, Guns, Germs and Steel, 1997 erschienen. Da wurde ihm vorgeworfen, dass er die europäische Kolonialgeschichte verharmlost hat. Innerhalb der New York Times galt er als schwierig, offensichtlich. Als Gesundheitsredakteur war er eigentlich auch schon so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Und dann kam Corona und McNeil wurde zur Stimme der New York Times in dieser Pandemie mit seiner fundierten, sehr guten Berichterstattung, wie ich finde. Aber Rückhalt hatte er trotzdem nicht im Verlag und das zeigt sich eben auch, dass am Ende 150 Kollegen einen Brief geschrieben haben und gesagt haben, schmeiß den Kerl raus.
Jetzt gab es auch vor einiger Zeit den Fall Barry Weiss. Diese angesehene Journalistin war mit ihren Kommentaren in dem linksliberalen Blatt intern auf Kritik gestoßen. Sie hat sich dann über das wenig liberale Klima intern beschwert, sogar von Mobbing gesprochen und dann hat sie von sich aus gekündigt. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Fällen?
Keinen persönlichen Zusammenhang, keinen direkten Zusammenhang, aber auch da würde ich sagen, sowas passiert eben nur in der New York Times, wegen dieser besonderen Rolle, die diese Zeitung hat und die durchaus auch gefährlich ist, wie ich finde, oder zumindest werden kann, denn es ist ja nicht nur eine Meinungsdominanz, die dort sich breit macht. Ist ein anderes Beispiel für diese Meinungsdominanz ist auch beispielsweise der Chef der Meinungsseite, der auch gehen musste, weil er einen Gastkommentar zugelassen hat, eines republikanischen Politikers mit zugegebenermaßen recht militanten Thesen, was das Einschreiten bei den Black Lives Matter Protesten angeht. Aber diese Meinungsdominanz, dazu kommt auch noch eine Marktdominanz. Die New York Times ist ungeheuer erfolgreich. Print, Online, Podcast, Fernsehen, Streaming-Formate. Da kann kaum mehr jemand mithalten. Und das kommt da so ein bisschen zusammen. Also wo finden sich da noch diese anderen Stimmen, wenn eben nicht bei diesen rechten Medien? Und da wollen ja viele eben auch nicht hin, aus gutem Grund.
Sie hatten das Stichwort genannt, Herr Mücke, Freedom of Speech. Der amerikanische Penn sieht das Recht auf Meinungsäußerung gefährdet. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Es geht ja nicht nur eigentlich um Meinung oder es geht gar nicht um Meinung, sondern es geht um den Gebrauch eines Wortes.
Genau, es geht eher um Sprache, wobei man auch darüber streiten kann, ob sich Penn nicht eben auch um Sprache kümmern sollte und um solche sprachlichen Fragen. Ich persönlich habe mich auch erstmal gewundert, als ich das gelesen habe, aber wenn ich länger darüber nachdenke, ist es eigentlich wohltuend, dass überhaupt mal von dieser Seite die Sache kritisch beleuchtet wird und eben nicht nur von der konservativen Presse, für die das natürlich wieder Futter ist. Also eigentlich könnte es der Anfang für einen Diskurs sein, den ich hier ein bisschen vermisse und den ich mir wünschen würde.
Das N-Wort ausgesprochen und entlassen. Die New York Times hat den renommierten Wissenschaftsjournalisten Donald McNeil gefeuert, was heftige Diskussionen zur Folge hatte. Die Hintergründe hat uns Peter Mücke erklärt, erläutert. Herr Mücke, ich danke Ihnen.
Gerne.